Ich bin ein Zeitreisender mit einer besonderen Fähigkeit. Ich kann die Zukunft vorhersagen.
Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Heute geht es um das Thema ein Kinderbuch schreiben und ich begrüße bei mir recht herzlich Andreas Z. Simon im Podcast. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier mit dabei sein darf.
Weshalb habe ich dich eingeladen bei diesem Thema? Ich bin auf dein Kinderbuch gestoßen und so viel kann ich schon verraten. Der Satz, den du gleich zu Beginn gerade genannt hast, ist tatsächlich der erste Satz deines Kinderbuchs, die Zukunft in meiner Hand. Wir werden gleich so ein bisschen darüber sprechen, aber vor allem natürlich auch ganz allgemein über das Thema Kinderbuch schreiben. Und ich würde dich bitten, zu Beginn erstmal so 2, 3 Sätze zu deiner Person zu sagen. Ich habe einiges über dich gelesen. Ich glaube, du kannst es aber viel, viel besser, denn du hast eine wirklich illustre Vergangenheit, was das Schreiben für Kinder anbelangt. Was ist da wichtig? Was sollte man wissen?
Ja, also vielleicht muss ich erstmal mit einem Downer anfangen. Mhm. Also ich kann leider nicht die Zukunft vorhersagen.
Das ist auch schon mal wichtig, ja.
Das schon mal als Start. Also ja. Wenn jetzt dann alle wieder aufhören wollen, diesen Podcast zu hören, dann ist das jetzt der richtige Moment. Ansonsten, ja, also ich mache Kinderfernsehen tatsächlich seit vielen Jahren. Mhm. Seit 25 Jahre bin ich tätig als Autor und Regisseur. Hauptsächlich fürs Kinderprogramm. Mhm. Habe auch viele andere Sachen, habe viele Dokus gemacht, also auch in verschiedensten Richtungen. Habe jetzt auch einen eigenen Spielfilm, der jetzt Anfang des letzten Jahres mhm. erschienen ist, gemacht. Auch das gab's, aber wirklich mein Geld verdienen tue ich mit Kinderfernsehen. Also sprich Programme, die vom ZDF produziert und dann im Kika gesendet werden. Mhm. So, das ist so mein Ding. Habe ganz viele Musikvideos auch gemacht, auch im Kinderbereich. Es sind fast 100 Musikvideos, mhm. die ich da geschrieben wow. und inszeniert habe. Mhm. Und so über diese ganze Kindererfahrungsschiene bin ich dann quasi auch zum Schreiben meines ersten Kinderbuches gekommen. Also weil quasi der Gedanke war, wenn da jemand Expertise hat, mhm. was Unterhaltung für Kinder betrifft, dann kann er vielleicht auch ein Buch schreiben.
Ja, bevor wir jetzt in das Buch reingehen und zum Thema Buch schreiben, du sagst Unterhaltung für Kinder. Was würdest du ganz allgemein sagen? Was macht Unterhaltung für Kinder besonders im Vergleich zur Unterhaltung für Erwachsene?
Naja, ich sag ja immer, dass also meine Expertise ist, also ich habe keine Kinder. Meine Expertise ist, ich bin eins. Mhm. Und so behandle ich quasi mhm. die zuschauenden Kinder auch. Also ich denke halt immer, was würde ich cool finden, wenn ich jetzt 10 bin? Mhm. Und dann versuche ich das halt herzustellen. Also ich bin auch tatsächlich sehr, sehr involviert in aktuellen mhm. Trends. Mhm. Also ich kennt dann auch Serien wie Paw Patrol oder was weiß ich. Ja, also ja. Ich weiß, was jetzt gerade, was die Kids gut finden. Mhm. Aber gar nicht jetzt, weil ich mir das als Job auferlegt habe oder sowas, sondern weil es mich wirklich interessiert, ja. weil ich wirklich gerne auch Kinderbücher lese, wenn ich am Strand liege oder was weiß ich, in Urlaub fahre, dann habe ich irgendwie Gänsehautbücher mhm. dabei oder irgendwie sowas. Die mag ich zumindest sehr gerne. Und also das ist wirklich so ein Ding von mir.
Das heißt, dass das Kind in dir spielt eine ganz wichtige Rolle, wenn du auch für mhm. Kinder schreibst. Würdest du sagen, das ist allgemein etwas, was vorhanden sein sollte, wenn man für Kinder Text produziert? Oder glaubst du, das ist nur so ein ganz persönliches Andreas-Ding?
Ich glaube, man sollte das grundsätzlich mitbringen, mhm. Weil sonst läuft es halt so auf so 2 Sachen hinaus. Das ist dann entweder so total cringe, würden dann Kinder sagen, oder anbiedernd, ja, das ist dann peinlich, ja, wenn ich dann versuche, irgendwie Jugendsprache zu sprechen, mhm. aber eigentlich überhaupt nicht weiß, wie junge Leute tatsächlich reden würden, ja. Das kann sehr schnell nach hinten losgehen, oder aber es wird dann vielleicht auch einfach pädagogisch, das kommt ganz schnell, ne? Also das sind ganz oft dann auch, also jetzt beispielsweise, es gibt für mein Buch auch einen Buchtrailer, mhm. den ich habe machen lassen. Der fängt sehr düster an. Ja, es geht ja darum, mhm. irgendwie, es gibt eine geheimnisvolle App mhm. in diesem Buch und so. Und die kann die Zukunft vorhersagen, das ist eher auf Spannung gemünzt. Ich wollte halt damit, Ich wollte halt die Kinder damit erreichen. Ich wollte damit nicht die Eltern erreichen mit diesem Trailer. Weil die Eltern, die das sehen, denken, oh, das ist ja viel zu düster, das ist ja nichts für Kinder. Aber Kinder denken, oh, cool. Hm. Ja, also das war quasi so, und aus dieser Haltung heraus versuche ich eigentlich immer alle Sachen zu machen.
Genau, ich verstehe, ne? Also das heißt, wir haben ja jetzt schon eigentlich eine große Landkarte skizziert mit zwei Irrwegen und einem Weg, einem Trampelpfad, der dazwischen irgendwie lang geht, ne? Der eine Irrweg wäre so der erhobene Zeigefinger. Ne? Das heißt, dieses typisch pädagogische, das und das soll man aus dem Text lernen. Und der andere Irrweg wäre, sich anzubiedern und so zu tun, als wäre man selbst ein Kind oder Jugendlich und kriegt es genauso hin. Und das klappt eben beides nicht, ne? Und das heißt, wir müssen irgendwie einen Zugang finden, der ein bisschen zeitloser ist und der zugleich natürlich mit einem Kind in uns, mit so einem Anteil in uns verbunden ist, wo das Ganze dann Spaß und Freude macht. Und du hast das Ganze mit Die Zukunft in meiner Hand auch tatsächlich realisiert. Und ich kann so viel sagen, es geht um Zeitreisen, es geht darum, auch in die Zukunft blicken zu können. Das heißt ja eigentlich ein klassisches Science-Fiction-Topic so, ne? Weshalb als Kinderbuch, beziehungsweise als Kinderbuch, was muss man da besonders beachten? Das ist ja jetzt nicht das erste Buch, das sich mit diesem Thema beschäftigt. Welchen besonderen Zugang hast du gewählt?
Also erstmal muss ich zu meiner Verteidigung an dieser Stelle sagen, dass mich dieses Thema in meinem Leben verfolgt. Ja, also deswegen ist dieser Satz, ich bin ein Zeitreisender, das steht sogar auf meiner Visitenkarte, dass ich Zeitreisender bin. Ja. Also es verfolgt mich wirklich insofern, dass ich mir das gar nicht ausgesucht habe. Also der Verlag hat sich quasi aus einer ganzen Reihe von auch sehr unterschiedlichen Ideen, ohne zu wissen, dass ich einen Zukunftspodcast mache, dass ich einen Science-Fiction-Film über Zeitreisen gedreht habe, dass ich auf meiner Visitenkarte Zeitreisen da stehen habe, ohne dass die all das wussten, haben die sich ausgerechnet die Zeitreisegeschichte ausgesucht aus dem Portfolio an Ideen, die ich da so hatte. Also es klebt einfach an mir, muss ich sagen. Und was natürlich wichtig ist, bei so einer Geschichte, also wer schon mal eine Zeitreisegeschichte, egal welche, gesehen oder gehört, gelesen hat, das ist relativ kompliziert. Sehr schnell wird das sehr kompliziert, wenn man versucht, das wirklich nachzuverfolgen. Wenn ich jetzt sage, ich schreibe das jetzt für Kinder, möchte ich die weder über- noch unterfordern an dieser Stelle. Was ich jetzt so an Feedback bekommen habe bei dem Buch ist, dass ich vor allem eher die Eltern überfordert habe, dass die Kinder das viel eher kapiert haben. Was da passiert, muss man ja auch sagen, ich meine, die sind ja auch, also das Buch ist ab 10. Ja. Was machst du, wenn du 10 Jahre alt bist? Was interessiert dich da so? Dann, du orientierst dich ja nicht nach unten, du orientierst dich ja nach oben. Das heißt, die gucken dann alle Marvel-Filme oder was weiß ich, ja. Die sind dann vielleicht erst ab 12 teilweise oder so. Aber das ist ja genau das Interessante, dann, das möchte man ja viel eher gucken. Das heißt, die haben alle irgendwie Endgame gesehen, den letzten, den großen Marvel-Hit, in dem auch eine sehr komplizierte Zeitreisegeschichte erzählt worden ist.
Ja.
Die sind sowas schon gewohnt. Also, und natürlich mein Ansatz dabei war eigentlich eher zu sagen, also ich benutze dieses Vehikel, diese Computer-Handy-App, die die Zukunft vorhersagen kann, erzähle sie so, dass es rein theoretisch, wenn man ein paar Prämissen sozusagen annimmt, passiert sein könnte. Also es ist nicht vollkommen fantastisch, es ist Science Fiction, also es hat einen gewissen wissenschaftlichen Ursprung und es ist nicht zu kompliziert. Aber eigentlich ist die Aussage ja davon am Ende, ohne jetzt das Ende verraten zu wollen, du brauchst das eigentlich alles gar nicht. Du musst gar nicht deine Zukunft vorhersagen können. Du musst gar nicht versuchen, was Besonderes zu sein. Du kannst einfach du selbst sein. Und also das, es gibt durchaus eine Botschaft, die war mir auch da sehr wichtig.
Ja, genau, ne? Also nicht, also erhobener Zeigefinger, aber dafür trotzdem natürlich eine Message, eine Botschaft, die drinsteckt, widerspricht sich nicht unbedingt. Ich fand es gerade herausragend.
Nee, absolut nicht.
Ja, ich fand es herausragend, wie du gerade deutlich gemacht hast, Mensch, wir dürfen die Kinder da auch nicht unterfordern. Das heißt, nicht uns vorstellen, die haben ja keine Ahnung vom Thema Zeitreisen jetzt an diesem Beispiel, denn sie sind sind natürlich mit allen möglichen Einflüssen und Geschichten, zum Beispiel beim Fernsehen, im Internet und so weiter, konfrontiert. Was ist dennoch wichtig, wenn wir vielleicht vor allem vom Schreibstil her das Ganze betrachten, vom Format her betrachten? Wie kann es gelingen, Kinder heute so abzuholen, dass sie tatsächlich das Buch in die Hand nehmen und es lesen? Denn so spannend es auch immer geschrieben sein mag und so sehr du auch ein Thema gewählt hast, das fesselnd ist und das auch viele Kinder fesselt, es ist dennoch natürlich anstrengender zu lesen, als einfach da zu sitzen und das Ganze zu konsumieren und sich ein Video reinzuziehen. Wie bist du damit umgegangen, mit dieser Herausforderung?
Ja, also in dem Fall, das ist jetzt ein Verlag, der spezialisiert ist, auch wirklich auf Kinderbücher. Die hatten da schon so ein paar Vorgaben, also was auch die Länge betrifft. Die haben sich auch einen Illustrator ausgesucht, den habe ich immer ja nicht ausgesucht, der Timo Grubing, der das Cover gestaltet hat, der versucht hat, da auch wirklich einen ungewöhnlichen Ansatz für die Covergestaltung zu finden, dass man das irgendwie auch ansprechend finden kann. Und
genau, ich habe es jetzt gerade vor mir, ich versuche einmal ganz kurz zu beschreiben. Das Ganze ist aus der Sicht eines Kindes, das ihr Handy, das sein Handy in der Hand hält. Ich sag schon ihr, ich weiß gar nicht, ob Junge oder Mädchen, ich vermute.
Ja, das ist wahrscheinlich der Junge, also das wäre der Protagonist, der das Handy in der Hand hält.
Genau. Und das ist quasi diese Perspektive, die wir da einnehmen und gleichzeitig haben wir, dieses Wurmloch, kann man vielleicht sagen, ne? Also so dieses typische Motiv, wie man das grafisch hier häufig umsetzt, dass wir da durch die Zeit reisen. Häufig wird es auch genutzt, wenn Paralleluniversen eine Rolle spielen, das heißt in dieser Ebenenwechsel da stattfindet. Ja. Und das meinst du, glaube ich, mit besonders, ne? dass wir wirklich da schon die Perspektive der Figur einnehmen, wenn wir das Buch so in die Hand nehmen. Und das heißt eben die Zukunft in meiner Hand und das steht so über das Smartphone, das der Junge da in der Hand hält, geschrieben.
Genau, also die Zukunft in meiner Hand ist ja auch schon so ein fast philosophischer Titel, der aber auch ganz simpel einfach, also das zukunftsvorhersagende Element habe ich in meiner Hand, nämlich das Handy. Also das heißt, man kann das auf beide Arten und Weisen lesen. Genau, und da gibt es ja auch dieses, das war quasi das auch, ich habe so ein kleines Briefing geschrieben, wie das Cover denn aussehen könnte. Und da habe ich mir einfach gewünscht, dass es irgendwie eine Art hypnotische Wirkung hat. Ja, dass man sieht das irgendwie liegen und läuft dann darauf hinzu, weil es einen quasi anschreit, aus dem Bücherregal. Deswegen tatsächlich haben wir hier auch diese Hypnosescheibe sozusagen, die da so ein bisschen, also das finde ich durchaus gelungen an dieser Stelle. Ansonsten, was das Schreiben selbst betrifft, kurze Sätze, also einfach nicht so lange Schachteldinger bauen, das war auf jeden Fall auch eine Vorgabe, die aber für mich sehr einfach war umzusetzen, weil ich sowieso so schreiben würde. Also es gibt ja auch viele Autoren, die für Erwachsene schreiben, die auch sehr kurze Sätze machen. Also wie heißt dieser Jack Reacher zum Beispiel Autor, der ist dafür ja ganz bekannt, dass er ganz viele Sätze hat, die nur aus zwei Wörtern bestehen oder sowas. Also das ist auch durchaus was meine Art auch wäre, egal was ich jetzt schreiben würde. Dann gab es so ein bisschen, als wir dann ins Lektorat eingestiegen sind, so ein paar Anmerkungen. Was ist jetzt, wenn ein Kind das liest, das vielleicht noch nicht ganz so gut im Lesen ist? Oder man kann sich auch immer die Situation vorstellen, wie wäre es jetzt, das ist jetzt keine Schullektüre, aber wie wäre es denn, wenn es jetzt Schullektüre wäre? So, da sitzt dann jetzt ein Kind, 10 Jahre alt, tut sich ein bisschen schwer mit dem Lesen, kriegt das gerade so hin. Und plötzlich schreibe ich ein Wort, da gab es dann die Lehrerin, die hieß Miss Jackson, also Frau Jackson, die hatte einen englischen Nachnamen. So, das ist ja auch durchaus möglich. Ja. Aber was würde das Kind dann jetzt machen? Das würde Jackson lesen.
Klar.
Ja? Und alle in der Klasse lachen. Und deswegen haben wir einfach derlei Wörter versucht zu vermeiden. Also wir haben quasi da zumindest hauptsächlich Wörter drin, die man so, wie man sie liest, auch ausspricht. Und das war zum Beispiel so eine kleine Sache, die dann auch tatsächlich vom Verlag auch so gewünscht wurde.
Ja, das heißt eigentlich so ein Grundmotiv, das sowohl für die Geschichte gilt, als auch für das eigentliche Schreiben, wirklich auch mit den Augen und Ohren und dem Herzen und dem Bauch der potenziellen Leser über die Geschichte nachdenken, sich damit verknüpfen und natürlich auch beim Schreiben das auf dem Schirm haben. Wir wollen deine Expertise als Geschichtenerzähler noch ein wenig nutzen. Du hast jetzt ein bisschen über den Schreibstil gesprochen. Was würdest du sagen beim Geschichtenerzählen? Nehmen wir doch als Zielgruppe mal so etwa 10-Jährige. Wie müssen Geschichten sein, um die Leute abzuholen? Wie kompliziert sollten sie sein, damit das Ganze nicht langweilig ist? Und wann wird es zu kompliziert? Wo muss man aufpassen? Was würdest du da einem mitgeben als Tipp?
Also in diesem Fall jetzt habe ich die Ich-Perspektive gewählt. Das ist schon mal ganz gut, weil da bleibst du quasi bei dem einen Protagonisten.
Ja.
Das hilft mir selbst auch. Also egal, ob das eine Ich-Perspektive ist oder nicht, wenn man bei einer Erzählung beim Protagonisten bleibt. Also ich persönlich tue mich mit sowas wie Game of Thrones unglaublich schwer. Ich weiß bis heute nicht, wer da, obwohl ich alle Folgen gesehen habe, wer jetzt eigentlich bei welcher Familie da irgendwie dazugehört. Und ich kenne auch die Namen alle nicht.
Ja, ja.
Also ich bin da ganz schnell lost bei sowas. Und das wäre schon mal ein Ansatz, den man vielleicht vermeiden sollte. Also so viele Perspektivwechsel, jetzt erzähle ich das Gleiche, was eben passiert ist, nochmal aus der Sicht von jemand anderem oder sowas. Oder während das passiert, passiert dieses bei ganz anderen Figuren, die vielleicht gerade nicht so wichtig sind. Damit kann man, glaube ich, relativ schnell auch Kinder verlieren. Wenn man bei einer Person bleibt, und das ergibt sich natürlich aus der Ich-Perspektive zu 100%, aber auch sonst würde ich sagen, am Ball bleiben, worum geht's eigentlich? Das ist auf jeden Fall schon mal ganz wichtig, dass man den roten Faden immer vor Augen hat. Ich persönlich versuche immer so zu schreiben, dass es mir Spaß macht beim Schreiben. Also ich plotte auf jeden Fall vorher, also sehr ausführlich. Das liegt aber auch daran, weil ich halt eben vom Film und Fernsehen komme. Da plottet man. Das finden aber auch die Verlage gut, weil die wollen ja ein Exposé. Das heißt, die möchten ja auch gerne wissen, was möchte man eigentlich erzählen. Und dann versuche ich aber, mir den Spaß trotzdem beim Schreiben zu holen, indem ich dann halt quasi, wie reden die jetzt miteinander oder so. Oder dann kommen einfach noch so Gags, die dann auch wirklich ganz spontan sein können. Da hole ich mir den Spaß und ich glaube, der überträgt sich dann auch, wenn man dann ein bisschen Spaß beim Schreiben hat.
Wenn du mal die letzten Jahre und Jahrzehnte Revue passieren lässt und all die vielen Geschichten, die du schon entworfen und geplottet hast, so ein bisschen im Kopf hast, was würdest du sagen, was macht es aus, dass eine Geschichte funktioniert? Was ist so wirklich der Kern?
Also auch da gilt, glaube ich, einen Protagonisten zu haben und dieser Figur folgen zu können. Das ist es, glaube ich, immer. Also ich habe ja gerade gesagt, ich habe ja auch einen Film gemacht, in dem es auch um eine Zeitreise geht. Der ist aber für Erwachsene, der Film. Ja. Also der ist jetzt FSK 16 sogar, was ich nicht richtig finde, aber ist egal. Also der hat eine erwachsene Zielgruppe. Ja. Erzählt auch eine Zeitreisegeschichte, aber unglaublich kompliziert. Ja. Also der fordert so. Ja. Also da musst du wirklich am Ball bleiben und sonst kapierst du das Ganze nicht mehr. Und das habe ich jetzt natürlich da nicht gemacht jetzt in dem Kinderbuch. Da habe ich versucht, ein bisschen einfacher alles zu halten. Aber im Prinzip ist es schon so bei einer Geschichte, du fängst im Prinzip mit der großen Prämisse, worum geht's, mit der muss man anfangen. Und dann muss ich das von da aus auch linear irgendwie entfalten. So würde ich das jetzt einfach mal ganz pauschal sagen.
Genau, also was ich jetzt ganz stark gehört habe, ist wirklich das Identifikationspotenzial, ne? So nenne ich das immer, also dass man, wenn man liest, auch mit der Figur, mit der Hauptfigur sich wirklich verknüpfen kann. So, ich denke, das ist sowieso das A und O und ich glaube, bei Kinderbüchern ist es wirklich nochmal ein Stück wichtiger.
Ja.
Ne? Und dann, finde ich, hast du es auch sehr, sehr schön benannt, nicht irgendwie ewig, oh Gott, wie heißt dieses Sprichwort? Ich habe es immer mit Sprichwörtern. Heißt das wie die Katze um den Brei? Nein, wie heißt das? Heißt das so? Nee, du kennst es bestimmt, ne? Irgendwer schleicht
um den heißen Brei.
Also, um den heißen Brei rumreden, aber es gibt auch irgendwas, was da rumschleicht. Oh Mann, ich habe das jetzt nicht präsent. Du weißt, was ich meine, ne? Also nicht vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen, sondern erst einmal wirklich in den Kern reingehen, ne? Also wirklich damit auch starten, worum es eigentlich geht, um den Leuten auch wirklich die Chance zu geben, sich damit zu verknüpfen. Ja.
Genau, also ich habe dann eher, also es gibt, das heißt ja nicht, dass es keine Nebenfiguren oder Nebenschauplätze auch geben darf, also das gibt es auch zum Beispiel in meinem Buch, es gibt das relativ viel sogar, also auch Da gibt es zum Beispiel so einen Jungen, den der Protagonist eigentlich überhaupt nicht abkann oder sowas, der ihn eigentlich so ein bisschen mobbt. Also wirklich keine Sympathieträgerfigur. Aber im Laufe der Geschichte kriegt man so ein bisschen mit, warum er so ist, wie er ist. Und das ist auch eigentlich, hat er auch eine ganze Geschichte sozusagen. Trotzdem verlasse ich aber deswegen nicht eben die Erzählperspektive des eigentlichen Protagonisten. Also das muss man halt einfach gucken, wie viel kann man da den Leuten zumuten, wie viele Nebenschauplätze kann man aufmachen und tragen die wirklich was zum Hauptstrang bei. Also das gibt auch dann noch die Großmutter, die besucht wird, die wird auch sehr wichtig. Die ist gar nicht so wichtig für die eigentliche Haupthandlung, aber die ist für so eine Metaebene unglaublich wichtig.
Ja. Und ich sage immer, wie genau. Stark ist denn das Band wirklich auch geknüpft schon zur Haupthandlung, zur Hauptfigur, um dann den einen oder anderen Schlenker auch wirklich mitgehen zu können. Ne? Man muss auch mal aufpassen, wie früh macht man das, wie früh traut man sich wirklich nochmal eine andere Ebene reinzubringen, denn es muss natürlich erstmal diese Bindung da sein, damit die Leser das auch mitmachen.
Genau, also beim Film sagt man das ja auch, da ist es vielleicht sogar noch plastischer als bei einem Buch, weil man beim Buch nicht so, da denkt man eher in Kapiteln und nicht so sehr in Szenen. Mhm. Ich persönlich denke schon auch vor allem in Szenen.
Ja, ja, ja.
Da sagt man ja auch, also wenn diese Szene, egal welche das ist und auch egal wie gut sie ist, wenn du die rausnehmen könntest aus dem Film und die Handlung würde danach genauso weiterlaufen wie vor dieser Szene, dann stimmt was mit dieser Szene nicht.
Ja.
So, dann kann die eigentlich wahrscheinlich auch raus.
Ja, genau. Es ist immer die Überlegung, ne? Bringt es die Handlung voran? Bringt es vielleicht nochmal einen Aspekt von der Figur rein, dass wir das unbedingt brauchen, um sie besser kennenzulernen?
Genau. Also gibt es da irgendwas, was ich brauche, damit es nachher überhaupt noch alles so funktioniert? Oder habe ich die nur drin, weil es eine coole Szene ist? Und genau. Und das gilt beim Film genauso wie beim Buch und beim Kinderbuch nochmal mehr, weil, du hast es ja schon gesagt, es ist leichter, auf der Couch zu sitzen und keine Ahnung, sich TikTok-Videos anzugucken oder was im Fernsehen zu sehen. Das ist so. Es ist schwieriger, ein Buch zu lesen. Und da ist es einfach schon hilfreich, wenn man zumindest den Unterhaltungsfaktor hochhält, indem man immer am Ball der Geschichte bleibt.
Ja, absolut. Und das soll ja jetzt auch kein Bashing filmischen Erzählens sein. Das hat ja auch sehr stark seinen Wert. Das muss ich dir nicht erzählen. Dennoch muss ich persönlich anzugeben, dass ich schon einen gewissen missionarischen Auftrag auch so habe im Herzen, was das Lesen anbelangt. Und wenn ich mir die Zahlen anschaue, wie das mit jugendlichen Lesern so ist, dann schmerzt mein Herz sehr, denn es ist doch außergewöhnlich geworden, da wirklich zu lesen und die Zahlen sind extrem zurückgegangen. Was würdest du sagen jetzt aus deiner Erfahrung, nachdem du dieses Kinderbuch geschrieben hast, was kann im Lesen wirklich etwas Besonderes sein, was die jungen Leserinnen und Leser abholt? Denn aus meiner Erfahrung muss einfach ein Buch nochmal einen Zugang ermöglichen, eine Welt eröffnen auf eine Weise, wie es eben im Fernsehen nicht genau so möglich ist. Denn wozu sollte man dann das Buch in die Hand nehmen? Was würdest du sagen? Wo können wir da ansetzen?
Ich glaube, da gibt es verschiedenste Ansätze, je nachdem nach Zielgruppe oder nach Alter. Also ich selbst war ein absoluter Bücher-Nerd. Also ich wollte immer schon lesen können, als ich es noch nicht konnte, ja, weil ich wollte wissen, was in diesen Dingern drin steht, ja. Was steht denn da hinter diesen Buchstaben? Also das war für mich quasi ein magisches Geheimnis, das ich entschlüsseln wollte. Und als ich dann endlich lesen konnte, habe ich auch gelesen wie bescheuert. Also meine ganze Jugend dann durch. Also auch während andere Leute halt irgendwie, keine Ahnung, Fußball spielen gehen oder sowas oder dann surfen lernen im Urlaub, nehme ich mir halt 10 Bücher mit in Urlaub, ja. So war das schon immer. Also deswegen, mir musste man das nie erzählen, dass das was Besonderes ist. Und ich glaube, es ist jetzt genauso nach Alter, also dass die etwas älteren, glaube ich, LeserInnen werden es, glaube ich, gut finden, weil sie eine Chance haben, in so einem Buch auch mal so richtig in die Tiefe einzusteigen. Also sowas wie Harry Potter beispielsweise funktioniert meiner Meinung nach auch dadurch, dass dieses Worldbuilding so unglaublich groß ist. Also die Filme alleine, wenn es die Bücher nie gegeben hätte, würden die meiner Meinung nach überhaupt nicht funktionieren. Ja, die wären wahrscheinlich bei weitem nicht so erfolgreich gewesen. Aber dadurch, dass diese Bücher einfach so in die Tiefe gehen, so viel erzählen, also man kann sich einfach in diesen Geschichten vollkommen verlieren. Also das ist Eskapismus pur. das ist, glaube ich, dann was, was für die Älteren auf jeden Fall der Reiz von Büchern sein kann. Das geht dann bis ins junge Erwachsenenalter oder für immer so weiter. Und die Jüngeren, da muss man vielleicht noch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten, ja, dass man sagt, hier, das ist doch cool. Da kann man halt einfach eben genau das machen, dass man sie eben aus dieser, aus ihrer eigenen Erlebniswelt irgendwie abholt. Und man darf ja auch nicht vergessen, gerade für jüngeres Publikum, das sind ja die Eltern oder die Großeltern oder der Onkel, die Tante, die diese Bücher kaufen und dann schenken. Wenn ich jetzt einem 10-jährigen Jungen ein Buch schenke, so, das hat jetzt Vor- und Nachteile für diesen Jungen. Ja. Ja, vielleicht ist der gar nicht jetzt so die große Leseratte. Aber vielleicht denkt er, ja, aber das klingt irgendwie doch ganz gut und dann liest das. Und anders als andere Mediensachen werde ich da nicht die ganze Zeit gerügt. Ja? Also während ich, wenn ich jetzt mir die nächste Folge meiner Lieblingsfernsehserie angucken will, die Mama sagt, jetzt geh doch mal von der Glotze weg. Ja? Oder leg mal dein Handy beiseite, hör mal auf mit diesem TikTok. Keiner meckert, wenn ich ein Buch in der Hand habe. Ja,
das stimmt.
Das sage ich jetzt mal so.
Ja, hängt vom Buch ein bisschen ab, aber in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht.
Also wenn es wirklich jetzt nur ein Buch ist, ja genau, wird da wahrscheinlich nichts. Also das heißt, das ist auch eine Möglichkeit, wo ich einfach mal da so mein ganzes Wunschdenken, meine Fantasiewelt, mein Lesen, vielleicht kann ich es auch nochmal lesen. Ja, ganz kleine Kinder mögen ja auch die Wiederholung unglaublich gerne. So ein früher eine Hörspielkassette, die habe ich dann ja auch 100 Mal gehört. Und so ist das auch mit so einem Buch, das kann ich immer wieder in die Hand nehmen. Und ich glaube, wenn das die Kinder quasi erstmal irgendwann entdeckt haben, dass das eine Möglichkeit der Unterhaltung ist, die auch noch alle gut finden, das kann, glaube ich, auch durchaus reizvoll sein.
Ja, was ich jetzt ganz wichtig fand bei dem, was du gesagt hast, ist, dass einerseits wir natürlich beim Bücherschreiben auch die Trends aus Film und Fernsehen aufnehmen können. Ja, das heißt wirklich auch von der Dramaturgie her, vom Storytelling her, das Ganze aufgreifen und gleichzeitig nicht die Besonderheit des Schreibens und der Bücher irgendwie aufgeben müssen, sondern im Gegenteil, gerade die Tiefe, gerade das Detail, gerade das, wie du es genannt hast, Worldbuilding im Fall von Harry Potter, ne, das Entwerfen wirklich eines Erzählkonzeptes Kosmos mit all seinen Nuancen. Das ist natürlich besonders bei Büchern und das ist auch etwas, was dann da auch tatsächlich fesseln kann. Genau, wir sind fast am Ende. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Was würdest du Hörerinnen und Hörern mitgeben, die jetzt hier zugehört haben und sagen, Mensch, ich habe auch Lust, ein Kinderbuch zu schreiben. Was würdest du aus deiner Erfahrung heraus sagen, ist so eine ganz wichtige Sache, die man beachten sollte?
Ja, also ich kann sagen, was ich gemacht habe, als ich wusste, dass ich ein Kinderbuch schreiben würde. Ja. Ich habe erstmal alles aufgesogen, was es da so gibt. Ja, um mich auch mal mit dem Schreiben als Tätigkeit wirklich mal beschäftigt. Also da kann es natürlich helfen, zum Beispiel deinen Podcast zu hören. Ja, es gibt auch viele andere Podcasts, wenn wir jetzt schon da in der Ecke sind. Also ich selbst mache auch einen. Ich habe dann auch fest die Neurotainment Show, wenn ich den Namen an dieser Stelle mal bewerben darf. Das ist ein Zukunftspodcast, passend zu meinem grundsätzlichen Lebensthema. Und da habe ich dann aber auch zum Beispiel meinen Lektor interviewt von dem Buch. Es wird demnächst ein Interview mit meinem Literaturagenten geben. Es gibt ja auch schon diverse andere Autoren, die dann dort über ihr Schreiben erzählt haben, also Wolfgang Holbein oder Iva Leon Menger. Also durchaus auch Leute, die man da kennen kann und sich einfach damit zu befassen, wie andere Leute schreiben, wie sie damit umgehen, was so ihre Gedankenwelt ist. Das hat mir auf jeden Fall unglaublich geholfen, um einfach so ein bisschen das für mich zu kapieren, wie da so andere Leute rangehen. Das heißt ja nicht, dass man es genauso machen muss. Und ansonsten wäre für mich die Hauptsache, ich würde dafür plädieren, dass man plottet. Ja? Einfach drauf losschreiben, glaube ich nicht dran. Ich lese auch gerne Bücher von Autoren, die einfach drauf losschreiben oder angeblich einfach drauf losschreiben. Stephen King und was weiß ich. Das kann funktionieren. Für ein Kinderbuch, glaube ich, ist es gut, wenn man wirklich weiß, wie endet jedes Kapitel, hat das einen Cliffhanger, geht es von einer Szene zur nächsten Szene weiter, hat jede Szene eine Bedeutung, wenn man sich all diese Sachen einfach mal für sich selbst klar macht. Notfalls ganz oldschool mit so einem, ne, an Kork geklebte Zettel oder sowas. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und Spaß haben dabei. Eben das eigene Kind rauslassen und selbst Spaß haben.
Genau, vielen Dank. Das war nochmal wichtig zum Schluss. Ne? Wertvolle Tipps, aber ich glaube, das ist wirklich der Kern, die Freude, der Spaß. Den sollte man natürlich immer präsent haben und nicht verlieren und vergessen. Andreas, vielen herzlichen Dank für den Einblick ins Thema Kinderbuch schreiben und danke, dass du hier warst. An die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch interessiert, klickt gerne auf den Link in den Shownotes. Wünsche euch ganz viel Erfolg beim eigenen Kinderbuch schreiben und gerne bis zum nächsten Mal.